Willkommen bei Dieter Mondtgenner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute diskutieren wir über den aktuellen Stand von KI-Agenten. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Und ich bin Sarah Genner, Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Ja, Sarah, bevor wir in die Diskussion einsteigen, was beschäftigt dich im Moment?
Aktuell habe ich gerade wieder mehr mit Bildung zu tun. Ich bin aktuell an einer Hochschule, die sich fragt, was hat KI mit uns zu tun? Was hat das mit unserem Bildungsverständnis zu tun? Wie können wir die Chancen und die Risiken nutzen? Und eben auch im Moment vielleicht auch eher mit den Risiken umgehen. Vielleicht auch aufs kritische Denken ein bisschen einen Einfluss hat. Und auf der anderen Seite darf ich demnächst eine Maturrede halten, wo es natürlich auch darum geht, junge Menschen zu motivieren, sich für ein Studium oder eine Prüf zu entscheiden, wo sich natürlich auch die Frage stellt, welche Jobs sind dann KI-resistent. Aber dort werde ich auch natürlich dazu appellieren, dass man nicht nur auf das achtet, sondern auch wirklich schaut, wo hat man auch Neigungen, Talent und Lust, etwas zu machen und für was gibt es einen Markt. Und was läuft bei dir gerade so?
Da kann ich gerade anschliessen, also dass du mich auch persönlich beschäftigen, dass junge Menschen im Moment verunsichert sind. Also ich darf hier eine Rede halten anlässlich von einer Lehrabschlussprüfung. Das sind Personen aus dem Kanton Bern. Und das finde ich natürlich schon ein bisschen deprimierend, wenn dann die Personen unsicher sind, ob sie jetzt das Richtige gelernt haben, ob sie einen spannenden Job bekommen. Also wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass eigentlich gerade jetzt die Einsteigerjobs ein bisschen gefördert sind. Und ich glaube, es ist einfach eine generelle Unsicherheit. Und mein Ziel ist natürlich, sie zu motivieren und ihnen zu sagen, du, was das Leben wirklich ausmacht, sind menschliche Kontakt. Und ich bin auch überzeugt, dass gerade, weil wir jetzt KI haben, ist das ein grosser Bedarf, ein ganz grosser Adaptionsprozess, der jetzt stattfindet, die Organisationen und Unternehmen. Und da brauchen wir natürlich neugierige, motivierte Personen, die das Handwerk gelernt haben. Also ich bin da sehr positiv, aber es ist doch ein bisschen traurig, dass die jungen Leute selber im Moment eher ein bisschen skeptisch sind.
Das hat natürlich auch mit den klassischen Medien zu tun, oder? Wo immer wieder so reisserische Schlagziele machen zu dem Thema, die gar nicht immer so der Realität entsprechen. Und da käme ich vielleicht gerade noch zu einer Anschlussfrage, weil du hast ja kürzlich mal darüber berichtet, dass du eine News-Diät machst, vielleicht auch gerade, weil dich die Schlagziele genervt haben. Willst du da kurz ein Update geben, wie das war für dich? Das würde mich interessieren.
Ja, sehr gerne, Sarah. Also ich muss sagen, sie haben mir noch besser getan, als ich gedacht habe. Der ganz grosse Aha-Moment war am Morgen gewesen. Bereits nach 2-3 Tagen hatte ich nicht mehr das Gefühl, die Zeitung fehlt mir, sondern ich habe gemerkt, das ist dann super, wenn man nicht mit einem Aufreger aufsteht, sondern wenn man einfach ein paar Seiten in einem Buch liest. Ich habe dann ein Buch von Franz Hohler genommen mit verschiedenen Geschichten drin und bin so eigentlich viel motivierter in den Tag gestartet. Ich habe auch über den Mittag oder während dem Tag keine News-Apps konsumiert. Also von dem her auch viel ruhiger gewesen und auch zu Abend keine Tagesschau, keine 10 vor 10. Und habe auch gemerkt, dass ich viel mehr google, spezifisch recherchiere, dass ich sage, ah, das wäre jetzt noch ein Thema. Also ich muss sagen, ich bin nach diesen 30 Tagen ziemlich begeistert. Ich will nicht mehr zurück. Und ich bin aber noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt mit dem soll umgehen. Also ob ich vielleicht einfach am Samstag schaue, ist irgendetwas relevant gelaufen oder etwas so beibehalten. Aber ich kann es wirklich recht empfehlen, auch wenn man das eine oder andere verpasst. Aber in den letzten 30 Tagen war nichts relevant, was ich verpasst habe.
Ja, klingt interessant. Also ich glaube, ein bisschen News-Konsum überdenken würde uns allen gut tun. Und gleich, ich könnte es mir nicht gerade vorstellen, ganz darauf zu verzichten, aber ein bisschen zu regulieren, dass man nicht gerade am Morgen schon mit der schlimmen Weltlage konfrontiert ist, das ist, glaube ich, sowieso eine gute Sache. Ja, jetzt hast du heute das Thema KI-Agenten ausgewählt. Wir haben im Herbst schon mal darüber geredet und es ist aber das grosse Hype-Thema der Stunde immer noch. Was hast du das Gefühl, hat sich seither verändert oder warum lohnt es sich, jetzt nochmal darüber zu reden?
Ja, spannend ist ja, dass wir dort gesagt haben, wir gehen eher von einer Automatisierung aus, von Workflows, wo man automatisieren kann. Und ich denke mir, das tut sich bestätigen. Es ist auch eher auch integriert in bestehende Systeme. Und das andere, was ich aber auch lustig gefunden habe, dass mit dem Wording KI-Agenten, die Vermenschlichung, die hat dann ein bisschen zu absurden Geschichten geführt. Eben zum Beispiel so eine Plattform, wo man das Gefühl hatte, also die hat Moldbook geheissen, wo man das Gefühl hatte, natürlich jetzt KI-Agenten untereinander quasi schimpfen und lästern über ihre Chefinnen und Chefs. Oder sie dürfen jetzt eine Religion gründen. Und das haben dann wirklich gewisse Personen geglaubt, weil man einfach von diesen KI-Agenten geredet hat, weil man die Personifizierung gehabt hat. Also das ist schon lustig gewesen, wie eigentlich der Medienhype total gespielt hat.
Ja, könnte es auch sein, dass es halt auch so wie ein gewisses Humorelement auch in dem drin hat. Oder so ein bisschen Programmierer-Humor ist ja schon lange so ein bisschen ein eigenes Humor-Genre. Ich habe das Gefühl, da haben sich auch Leute einfach ein bisschen Spass daraus gemacht, oder? Mit ein eigenes soziales Netzwerk für KI-Agenten bauen. Oder auch die Geschichte mit Rent a Human, oder? Wo eine ganze Website war, wo ich mir auch zuerst nicht ganz sicher war, ist jetzt das irgendwie ein Fake oder ein Scam zumindest, also irgendeine Art Form von Betrug, wo KI-Agenten eigentlich hätten können, eine Art wie ein Mensch mieten, zum Beispiel zum den Rasenmäher oder den Rasenmäher zumindest rauszutun oder für so Aufgaben, wo sie jetzt als Software zu wenig Körper zur Verfügung hätten oder und darum dann ein Mensch mieten, Rent a Human. Also da hat sich ja nachher herausgestellt, dass das eigentlich eher ein Scherz war als etwas anderes.
Ich glaube, wir können es als Scherz anschauen, weil es für uns natürlich nicht plausibel ist, aber es ist halt schon durch die Medien gegangen und ich denke, die bringen ja auch nicht alles, sondern die haben dann das vielleicht auch ein bisschen geglaubt, obwohl es natürlich ein toller Aufreger ist, der medial Klicks bringt. Aber in meinem Umfeld nehme ich halt schon wahr, dass sehr viele das noch nicht so einordnen können und die gehen dann vielleicht durchaus davon aus, dass jetzt uns das entgleitet, dass das eine Maschine ist, die selbstständig arbeitet. Und ich glaube, da muss man immer betonen, wir müssen sehr gut konzeptionell vorbereiten, welche Aufgabe wollen wir gelöst haben, was ist überhaupt das Ziel. Und selbst wenn so ein agentisches System dann Möglichkeiten hat, wie genau tut es dann die Aufgabe lösen oder das Ziel erreichen, kann man sicher nicht sagen, das ist jetzt eine entfesselte Maschine und macht etwas, was man gar nicht wissen. Da muss man einfach auch den Leuten ein bisschen zeigen, dass das nicht so dramatisch ist, wie man vielleicht das Gefühl hat.
Ja, ich sehe jetzt im Moment bei den KI-Agenten schon eine gewisse Wertschöpfung im Bereich der Softwareentwicklung. Da hat sich wirklich sehr viel getan. Und da würde ich auch sagen, da haben wir Neuigkeiten auch seit wir das letzte Mal darüber geredet haben im Herbst. Wir haben mit Claude Code und auch Codex von OpenAI schon sehr mächtige Systeme, wo man wirklich kann gewisse Software-Teile sich von Agenten auch programmieren lassen, wo man natürlich dann auch nochmal drüber schauen muss. Aber ich habe wirklich auch mit IT-Unternehmern geredet, die gesagt haben, schau, ich habe früher gewisse so ein bisschen Knochenarbeit im Bereich Programmierung habe ich halt ins Ausland gegeben, wo Leute mit Instruktionen halt dann so gewisse Software-Teile programmiert haben, die aufwendig sind. Und jetzt habe ich meine Agenten, also in dem Sinn ist so ein bisschen in der Schweiz wahrscheinlich nicht, dass jetzt Jobs abgebaut werden in dem Bereich, aber vielleicht gewisse Sachen, die man eh schon hat müssen definieren, sehr klar, was muss jemand programmieren, kann man inzwischen auch teilweise einem Agent übergeben. Und da habe ich schon das Gefühl, da ist jetzt nochmal von der Qualität her, auch von der Programmierung mit KI-Agenten nochmal wirklich etwas gegangen.
Ja, und was sicher auch neu ist, dass man eben nicht nur die bestehenden Chatbots hat, sondern dass es auch Plattformen gibt, wo man nachher selber kann entscheiden, mit welchem Modell will ich jetzt etwas abgearbeitet haben. Das macht einem natürlich auch ein bisschen unabhängiger. Man braucht ja vielleicht nicht für jede Tätigkeit das gleiche agentische System. Und das finde ich vielleicht auch noch interessant, dass man viel mehr von agentischen Systemen redet. Das heisst, es ist nicht ein Agent und schon gar nicht in der Vermenschlichten, sondern das System sagt nachher an, da muss ich recherchieren, da muss ich nachher etwas zusammenfassen, da muss ich es nachher aufbereiten oder diesen Personen muss ich nachher ein Ergebnis schicken. Es sind wirklich mehrere Tätigkeiten, die hintereinander ausgeführt werden und das System tut sich dann ein bisschen organisieren, wie mache ich es zum Ziel kommen. Was natürlich in dem Zusammenhang auch ist, dass auch erste Firmen schon recht saftige Rechnungen bekommen haben, also dass sie dann wie gemerkt haben, dass die Systeme natürlich wahnsinnig viel Leistung brauchen. Das wird dann nach Token abgerechnet, das wird jetzt vermehrt auch außerhalb der Abos gehandelt, weil es eben so viel Rechenkapazität braucht, weil die manchmal gar noch nicht vorhanden ist. Also es hat uns auch wieder ein bisschen gezeigt, die Abhängigkeiten, die entstehen, weil die Workflows sind natürlich dann sehr unternehmensspezifisch, dass man sich wie sagt, als Agentur zum Beispiel, so läuft immer der Offertenprozess ab oder so läuft Konzepterstellen ab oder Umfeldrecherche. Da tun wir natürlich das speziell für sich prompten und die automatisierten Workflows bauen. Und das ist dann schwierig, wenn man ein Modell nicht mehr zur Verfügung hat.
Ja, das ist natürlich die Abhängigkeit, wo wir uns immer ein bisschen drin beginnen, sobald wir so gemütliche Softwareprozesse eingerichtet haben. Und dann heisst es plötzlich, ja, die Software wird nicht weiterentwickelt oder der Preis steigt massiv und dann ist man da wie so in dem Vendor-Lock-in. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man in der Digitalwirtschaft kann sehr viel Geld machen, die Leute abhängig machen und dann den Preis erhöhen. Da sieht man schon viel, oder? Ich glaube, sie redet von sogenanntem Token-Maxing, also wo es darum geht, die Anzahl Tokens, also die Möglichkeiten, um mit diesen agentischen Systemen interagieren, eigentlich so wie auszureizen, weil die inzwischen müssen begrenzt werden, eben wenn natürlich die Firmen, die KI-Firmen sehr, sehr viel Geld verbrennen, das eigentlich jetzt auch merken, ja, sie investieren, aber es kommt viel zu wenig rein. Also müssen sie jetzt anfangen, da ein bisschen reduzieren, jetzt wo die Firmen und die Mitarbeitenden abhängig geworden sind davon.
Und wir haben ja im Zusammenhang mit den humanoiden Robotern auch darüber geredet, dass es eben auch um Geopolitik geht. Und ich denke mir, das sieht man da sehr gut, oder? Dass der Donald Trump ja das KI-Modell von Anthropic Fable gesperrt hat. Anthropic hat das faktisch nicht mehr ausliefern können. Das müssen nach einem Tag sperren. Und das zeigt natürlich schon auch, dass man da Geopolitik kann schaffen kann, dass man dann sagt, das dürfen wir nur noch in unserem Land oder für gewisse Personen zugänglich machen. Also es hat uns einfach auch die Verletzlichkeit von Europa natürlich nochmal vor Augen geführt. Vielleicht ist es positiv, vielleicht ist es auch ein Bumerang für Firmen, die eigentlich lässig sind, oder, in den USA, weil man jetzt natürlich noch sensibilisierter ist. Man hat ja vorhin so von der digitalen Souveränität geredet, aber ich glaube, der Fall mit dem Donald Trump hat uns noch eins vor Augen geführt. Bevor dann mehrere Unternehmen ihre Workflows sehr spezifisch zuschneiden und vom Modell abhängig sind, müssen sie zuerst ein bisschen überlegen, auf welcher Infrastruktur wollen sie es machen und dass man die vielleicht so baut, dass alles gut dokumentiert ist, dass man das jederzeit mehr oder weniger könnte zügeln.
Ja, das bleibt ein Risiko eben, genau. Einerseits geopolitisch, wo natürlich gerade wenn diktatorische Regime an der Macht sind, wenn man in den USA inzwischen eigentlich auch muss davor reden, dann ist es natürlich so, dass die Regierung ja Zugriff hat. Also in China kennt man das schon länger, oder? Dort ist man wie weniger überrascht, aber in den USA ist es immer noch ein bisschen ein Schock, obwohl wir uns auch gewöhnen an das Regime. Ich habe auch den Eindruck, es ist sicher immer jetzt spannend zu schauen, wie in Europa auch da ja, jetzt ein bisschen das Verwachen, oder? Die Lust auf digitale Souveränität und auch selber Systeme haben, wo man nicht abhängig ist von einer Supermacht, die dann dort reingreift. Und da hoffe ich schon, dass da noch vielleicht ein bisschen mehr Motivation und auch noch ein bisschen Ressourcen reinfließen in eigene Infrastruktur. Am Schluss geht es auch um kritische Infrastrukturen und da brauchen wir durchaus noch ein bisschen einen Schub in Europa. Was auch noch geopolitisch natürlich ein Thema ist, ist das Thema Sicherheit, Cybersecurity. Und dort sind die Agenten auch ein Rechtsthema, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich sehr gut überlegen, welche Zugriffsrechte gebe ich diesen Agenten, weil das müssen ja wir bestimmen. Also dass man ihnen nicht unbedingt gerade Kreditkarten gibt, muss sie können shoppen oder so. Also wir müssen entscheiden, was sie für Rechte haben. Wir müssen auch überlegen, sind sie vielleicht auf einem separaten Computer. Dann, falls dort etwas passiert, dann ist es auch abgeschnitten. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch interessant, nicht unbedingt aus Sicherheitsgründen, sondern dass es wahrscheinlich auch einen Schub gibt der ganzen Entwicklung von diesen agentischen Systemen, dass man jetzt eben so Standards aufgebaut hat, oder? Das MCP, das ist von Anthropic, das heisst Model Context Protocol. Das kann man sich wie eine standardisierte Schnittstelle vorstellen, oder man nennt es auch so ein bisschen USB-C-Kabel. Also es ist ja eine Art wie so eine Verallgemeinerung. Und das Lässige ist ja, dass sie das der Linux Foundation übergeben haben. Das heisst, es ist jetzt unabhängig. Gleichzeitig hat es auch eine Schnittstelle gegeben, A2A, das ist für Agenten zu Agenten von OpenAI, Google und Microsoft. Auch sie haben es der Linux Foundation gegeben. Das ist natürlich wichtig. Agenten funktionieren nur, wenn man so Schnittstellen haben. Diese Schnittstellen können natürlich auch Vertrauen schaffen, muss man aber natürlich auch schützen, dass dort vielleicht nicht etwas Falsches passiert.
Genau, MCP, das ist ein neues, nerdiges Stichwort. Wer das kennt, Model Context Protocol, ist voll dabei in diesen Diskussionen. Es sind eine Art, wie ich mir es vorstelle, so ein bisschen neue Formen von APIs. Oder früher hat man einfach von APIs geredet, sogenannte Schnittstellen oder zwischen Software, damit man hat können gewisse Daten zwischen verschiedenen Softwaresystemen austauschen. Und jetzt gibt es die MCPs, wo untereinander eigentlich eine Art Schnittstelle sind, wo eben KI-Modelle eigentlich können mit gewissen Software-Schnittstellen eine Art direkt interagieren. Und das ist natürlich relevant, damit das kann, also so eine Art flüssig passieren. Und auf der anderen Seite ist genau das das Eintrittstor, wenn es dann eben um Cybersecurity-Themen geht, wo wir wirklich besonders gut schützen, wie du auch schon gesagt hast, ja.
Ja, ich glaube auch, Abhängigkeit und Sicherheit sind im Moment sicher so die beiden Top-Themen, die man anschauen muss. Es kommt ja vielleicht dann auch der Datenschutz dazu, oder? Also der ist ja auch immer ein Thema, das aufkommt, wo man manchmal auch ein bisschen unsicher ist. Ja, dürfen wir jetzt einen amerikanischen Dienst brauchen oder nicht? Welche Informationen darf ich jetzt reinladen oder nicht? Dort ist vielleicht auch die Wirtschaft in einer anderen Situation als die öffentliche Verwaltung oder als sensible Bereich. Darum glaube ich auch, darf man nicht unterschätzen, dass die ganze Adaption, obwohl wir jetzt da sehr viel Fortschritt gemacht haben, technologisch, dass die ganze Adaption, bis dann die Unternehmen wirklich wissen, was kann ich mit gutem Gewissen machen und dass sie auch wirklich sagen, was will ich denn überhaupt automatisiert haben, dass das doch noch ein Zeitchen geht, auch wenn es natürlich schnell geht, aber es geht nicht einfach von heute auf morgen. Und da haben sicher kleinere Unternehmen ein bisschen ein Vorteil, weil die haben ein weniger komplexes Gebiet. Und ich glaube, man kann sonst auch als Einzelperson mit kleinen Sachen anfangen, also zum Beispiel mit diesen Skills. Die hat es ja auch noch nicht gegeben, wo wir im letzten Oktober darüber geredet haben. Das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Also wenn man einen Account hat bei Glood, dann kann man dort einen Skill bauen. Ich hatte dann zum Beispiel eben einen für Infografiken, also dass ich dann zuerst recherchiert habe, was sind so ein bisschen Best Practices. Ich habe dann auch das vernetzt mit Canva, mit einem Grafikprogramm, mit meinem CICD, also wie trete ich optisch auf. Und dann hat es mir eigentlich ein Skill gebaut, wo dann mehr, basierend auf meinen Informationen, eine Infografik generiert, die quasi dann der Best Practice und meinem CICD entspricht. Also man kann auch aufgrund von einfachen Fällen mal quasi so ein agentisches System ausprobieren. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Ich finde es super, wenn Leute auch ein bisschen Lust haben zum Rumspielen. Mir ist es meistens ein bisschen zu aufwendig, wenn ich ganz ehrlich bin. Sehe ich für mich den Mehrwert noch nicht so ganz direkt. Ich habe das Gefühl, ich müsste viel mehr Zeit investieren, um das System so aufzusetzen, als selber die Grafiken ein bisschen in meinem Look zu machen und da einfach selber dann auch Kontrolle haben darüber. Oder das ist ja das, was vor allem bei diesen generativen Systemen immer noch ein bisschen das Problem ist. Sie generiert dann etwas und dann kann man eigentlich das nicht so gut editieren oder man versucht es dann und dann versteht es nicht, was man meint. Und dann ist manchmal so ein bisschen der Aufwand wie ein bisschen grösser. Aber ich glaube, ausprobieren ist immer noch das Thema. Und ich habe das Gefühl, es ist bei vielen Firmen, die mit dem experimentieren, was ich sehe, so ein bisschen ein Hindernis, dass eben die Systeme von der Interoperabilität her, also eben genau die Schnittstellen und die Übergänge von diesen Workflows, dass man dort eigentlich ansteht. In der Theorie klingt es dann gut, oder? Man tut das System mit dem verknüpfen und wenn dann die Daten von dem System im anderen sind, dann macht das auf Basis von diesen Parametern, tut es dann das weiterentscheiden und geht so weiter. Das klingt relativ einfach, aber nachher in der Umsetzung wird es dann doch ein Rechtsgebastel. Und ich glaube, da kann man gerne mal Leute abstellen und da ein bisschen experimentieren lassen. Oder den spielerischen Zugang, den ich einmal propagiere. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch gut zu sehen, oder? Es ist vor allem eine Erleichterung eben in der Softwareentwicklung, wo man dann auch vielleicht in der einen Software agentisch gewisse Softwareteile generieren lässt und dann die auch halt übernimmt, überprüft und kontrolliert und so eine Unterstützung hat, aber nicht unbedingt ganz autonome Systeme, wo man dann tatsächlich nicht mehr unter Kontrolle hat.
Ja, im Verwaltungsrat, wo ich bin, ist jetzt das auch ein ganz grosses Thema. Wir haben ein grosses Transformationsprojekt. Also wir müssen eigentlich alte Systeme durch neue ersetzen. Und das ist jetzt eigentlich gerade der perfekte Zeitpunkt. Und da machen wir jetzt wirklich alles MCP-tauglich. Also man schaut wirklich, dass all die Schnittstellen schon möglich sind, weil man auch davon ausgeht, dass es viel mehr agentisch wird sein. Aber wie du sagst, man muss nachher gut schauen, in welchem Bereich. Das ist jetzt in einem Bereich, wo man eigentlich sehr viele Daten auch online braucht. Und statt man das mühsam rausgrabt und all die Dokumente durchliest, kann man das natürlich wunderbar mit KI, aber bei Mustererkennung, kann natürlich so ein agentisches System dann ins Internet das suchen, kann nachher die relevanten Informationen ins System einholen, kann das nachher auch darstellen und kann wie bei Notebook LM, wo man es schon kennt, kann nachher genau sagen, ah, die Information findest du an dem Ort. Und dort muss natürlich immer noch auch ein Mensch plausibilisieren, ist es richtig, ist es falsch, das System auch immer wieder verbessern. Aber ich glaube, das MCP-tauglich, eben wie du gesagt hast, die Interoperabilität, die Schnittstelle, die ist extrem wichtig, dass es auch auf verschiedene Systeme kann zugreifen, auf Datenbanken, vielleicht auf Buchhaltungsprogramme, auf Mails, was auch immer. Aber das braucht eigentlich sehr viel konzeptionelle Arbeit. Also das macht man nicht einfach so aus dem Handgelenk. Man muss sich schon überlegen, was man überhaupt will. Und das ist vielleicht auch etwas, oder, wenn man sich das mal überlegen will, auszuprobieren, zum Beispiel bei Glood mit Glood Cowork, dass man einfach auch vielleicht während einer Woche mal ein bisschen überlegt, was mache ich, wo immer wieder vorkommt und wo vielleicht verschiedene Schritte involviert sind und dann einfach mal den einen Use Case ausprobieren. Also ein bisschen anfangen, um einfach mal ein bisschen das Gefühl zu haben, wie sieht das so aus. Und apropos Aussicht, finde ich es ja immer noch krass, wenn du eigentlich den Cursor siehst, wie der von einem Programm zum nächsten geht. Also du hast wirklich das Gefühl, dass es ein Gespenst, das arbeitet. Das ist schon noch spooky.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon beobachtet, wenn man so einen Agent mal auf etwas ansetzt. Und dann kann man wirklich zuschauen, wie der in Windeseile so ganz viele Seiten absurft und Sachen sucht. Das hat ein bisschen etwas Gespenstisches, wie du es sagst. Also irgendwie ist es auch eindrücklich, oder? Ich denke, der schafft sehr schnell. Ich denke dann amigs gleich immer, wie gut schafft er wirklich? Also wie fest kann ich jetzt darauf gehen, nur weil der jetzt nichts gefunden hat auf dieser Seite, dass es auch wirklich nichts dort hat? Weil man hat ja all die Fälle, wo man schon weiss, da hat etwas müssen drauf sein, hat es einfach nicht gefunden. Und darum, das Ausprobieren und das Testen, das bleibt sicher das Beste.
Super, dann haben wir hier eigentlich einen ganz klaren Tipp. Ausprobieren, um sich eine Meinung zu machen. Und die nächste Episode, gell, Sarah, nach der Ferien, die ist nachher auch noch eine spezielle.
Genau, wir haben uns ja entschieden, so ein bisschen ein Ask Me Anything zu machen, also wie man das in der amerikanischen Podcast-Welt nennt. Das ist eigentlich eine Folge, wo wir würden eure Fragen beantworten, und zwar ihr könnt es mal mit allen Fragen probieren, die euch interessieren. Und wir wählen dann aus, welche das man beantwortet. Und es gibt zwei Wege, das zu machen. Einerseits kann man uns eine E-Mail schicken auf info@diethelm-scanner.ch oder der Cornelia ihre Handynummer, wird sogar auch WhatsApp-Sprachnachrichten entgegennehmen.
Genau, die stelle ich sehr gerne zur Verfügung, wenn ihr etwas drauf sprechen wollt, eine Frage oder mehrere. Und zwar an 079-249-0477. Wir sind gespannt auf eure Fragen. Haut rein. Nutzt die Gelegenheit. Wir freuen uns. Ganz herzlichen Dank, Sarah, für das Gespräch. Die KI-Agenten, die agentischen Systeme wird euch sicher weiterhin beschäftigen. Wir werden hier weitere Updates vorgesehen. Aber für heute ist mal gut, denke ich mir. Herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf eure Fragen und wünschen euch noch gute Zeit. Thank you.